Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In dieser Episode begrüßen wir Daniel Data Dan Mühlbauer. Daniel steht für HR-Datenliebe und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft des Personalmanagements. Ohne Hype unterstützt er bei der zukunftssicheren Schwerpunktsetzung zwischen HR-Tech und HR-Touch. Er setzt Impulse, reflektiert gemeinsam mit den Teams deren HR-Tech-Strategie und entwickelt ein passendes HR-Produktportfolio. Dabei geht er der Frage nach, wie künstliche Intelligenz und People Analytics sinnvoll genutzt werden können, um den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Recruiting Basics, heute mit einem mega coolen Gast. Daniel Data Dan ist bei uns. Danke, dass du da bist, Daniel. Hallo Daniel, hallo Stefan.
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Es freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Moin, moin auch von mir. Lasst direkt reinstarten. Das wird eine geile Episode, kann ich euch jetzt schon sagen.
Ja, ich hab schon tierisch Bock drauf. Warum? Weil wir jetzt ein bisschen im Vorgespräch so ein paar Emotionen schon aufgebaut haben zu den unterschiedlichsten Themen. Und bevor wir mit Recruiting weitergemacht haben, haben wir uns entschieden, wir drücken jetzt mal auf Record. Weil, warum? Daniel, du hast mal einen Post verfasst nach dem Motto, KI kann RecruiterInnen nicht ersetzen, Buddy, quote unquote. Bist du der Meinung, dass das wirklich so ist, beziehungsweise andersrum gefragt, kann KI Recruiting ersetzen, wie es heute ist?
Ja, also ich hole ganz kurz dazu aus, weil das wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich ist, was mich auch stark emotionalisiert. Ich kriege wirklich ganz oft entweder als Frage oder als direkte Aussage auf meistens Events, auf denen ich unterwegs bin, im persönlichen Kontakt mit Menschen, entweder die Aussage, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, KI ersetzt uns doch nicht. Oder dann eben die Frage, Daniel, sag mal, kann KI uns ersetzen? Also gerade auch so Recruiting-Events und so dann auch von Recruiterinnen und Recruitern. Und meine direkte Rückfrage ist immer, warum so sicher? Also, wieso nicht? Dann ist eigentlich jetzt mal eine Quintessenz der Antwort, die dann kommt auf meine Frage, ist meistens, naja, Mensch zu Mensch zählt. Ja, oder wie man auf Instagram sagt, nur der Charakter zählt. mein Kernpunkt ist, der aktuelle Status von Mensch zu Mensch im HR und Recruiting ist halt gar nicht mal so gut, wie wir uns gerne vormachen. Wenn wir in die Realität von Menschen reingucken, die, bleiben wir mal im Recruiting, ja, die sich gerade bewerben. Und das mag jetzt nicht nur gerade, weil wir jetzt in vielleicht einer Mini-Rezession oder sowas sind oder ähnliches, ja, auch vorher schon. Wir kriegen Standardabsagen als Rückmeldung, wenn wir uns bewerben. Wir kriegen wochenlang gar keine Rückmeldung. Und das ist der Durchschnitt. Das sind keine Ausnahmefälle, ja. Ü50 wirst du eigentlich oft ignoriert. MigrantInnen kriegen weniger Rückrufe als Nicht-MigrantInnen und da muss man ja mal sagen, migrantisch gelesene Menschen, ja. Viele der Menschen, wo man den vom Namen her sagen würde, oh, das könnten MigrantInnen sein, das ist irgendwie vierte Generation, ja, die sind hier geboren, die sprechen besser Deutsch als ich, also es ist wirklich völliger Quatsch, ja, die zu ignorieren, aber die kriegen im Durchschnitt echt zweistellige Prozentsätze weniger Rückrufe von Recruitern bei ansonsten gleicher Eignung. Da gibt's Experimentalstudien zu, wo man die Lebensläufe nur den Namen ausgetauscht hat und vielleicht das Foto. Und dann sieht man das in der Rückmeldung durch Recruiterinnen. Frauen werden nach der Familienplanung gefragt, gerne auch so verklausuliert, dass es nicht illegal ist. Ja, ich habe das gerade selber auch durch im privaten Umfeld. Mehrere Frauen, die sich nach der Mutterschaft, nach Auszeit, nach wie auch immer wieder beworben haben, wieder durch diese Prozesse gegangen sind. Und dann kommen eben doch diese Fragen. Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder, wenn die krank sind und sowas? Ne? Also völliger Quatsch, wirklich. Und das ist, Teilzeitstellen sind dann doch irgendwie Vollzeit, ja, wenn man dann ins Gespräch geht. Gehälter sind nicht transparent. Und dann sagen alle, ja, kommt ja bald ein Gesetz. Ja, will ich auch erstmal sehen, wie das dann umgesetzt wird, ne? Was man dann da, ob man da Ranges posten darf dann und damit wegkommt oder ob man Mindestgehälter postet oder whatever, ja. Nachfolgeplanung in Unternehmen wird meistens geheim gehalten, ja. Und Tandemführung ist die absolute Ausnahme. Also das sind nur mal so ein paar Blitzlichter, was tatsächlich empirisch nachweisbar im Recruiting tagtäglich passiert. Und da vergessen eben viele, KI muss ja nur so gut sein wie das Durchschnittsrecruiting und dabei entweder günstiger oder es muss besser sein als das Durchschnittsrecruiting und dann und gleich teuer. Und das ist nicht so eine hohe Hürde, wie wir uns gerne erzählen, damit wir kuschelig warm in unserer Blase irgendwie liegen bleiben können und uns wieder pennen legen können. Und das ist wirklich fatal. Also ja.
Oh, Daniel, ey, du sprichst mir aus dem Herzen, weil ich bin ja doch recht aktiv auf LinkedIn mit genau diesen Themen. Mhm. Was mich am allermeisten triggert, mich persönlich, wenn ich dann die Kommentare lese, ist diese Ignoranz zu den Themen. Also das, weil es gibt viele, die dann sagen, nee, so ist es doch gar nicht und die Frage nach dem Lebenslauf ist doch völlig in Ordnung und die bringt total einen sanften Einstieg oder das sind hier Ausnahmen, wo dann Menschen gefragt werden, wer kümmert sich um die Kinder und ich sag, nein, das ist alles keine Ausnahme, das ist die Realität da draußen zu 80% der Fälle mindestens. Mindestens.
Absolut.
Weil wer sich ein bisschen links und rechts umhört bei Leuten, die sich nicht nur bei der eigenen Firma bewerben als Recruiterin, sondern mal überall ins Gespräch geht, was dir zwangsweise passiert, wenn du im Recruiting bist und wenn du da noch ein bisschen präsent bist, dass alle Menschen auf dich zukommen und fragen, was mache ich denn? Und dann hörst du mal an, was passiert da draußen? Da schlackern einem die Ohren, weil es wird weder genau gewusst, was eigentlich zur Hölle gesucht wird. Wirklich, ich meine das wirklich ernst. Die haben keinen Plan, was sie suchen. Die haben keine Ahnung, wie sie es finden. Und die behandeln die Leute, sorry, wie Dreck teilweise. Das ist wirklich, da kriege ich Emotionen. Und alle jammern über diesen angeblichen Fachkräftemangel. Und das ist für mich so das nächste Triggerwort. Weil wir kriegen ja nicht mehr so viele Bewerbungen wie noch vor 10 Jahren. Die Frage ist ja, braucht ihr so viel? Und was macht ihr mit so viel? Weil ihr macht ja erstmal nichts. Schmeißt deine Bewerbung da rein und dann fällt es in so ein schwarzes Loch aus nichts. Du hast keine Ahnung, was da passiert. Entweder die melden sich schnell, dann bist du überrascht, oder die melden sich Wochen und Monate lang gar nicht, oder sie melden sich und sagen, das und das haben wir vor, aber es passiert nicht. Also es ist absolutes wildes Chaos. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass KI unterstützen würde, uns Bewerbende, stell dir das mal vor, das sehe ich tatsächlich als erstes passieren, wenn es da irgendwas gibt, dass ich nach KI sage, ich möchte die und die Stelle. Der Prozess überall ist total bescheiden, um es mal nett zu formulieren. Kümmere dich darum, dass ich nur von dir höre bei den Firmen, die tatsächlich sich auch melden, Gespräche mit mir wollen, weil den ganzen Mist will ich nicht mehr selber machen, weil das ist einfach nur Kraut und Rüben.
Und absolut. Und ganz ehrlich, wenn es mehr Erfahrungsberichte gibt über TikTok und Co. und all diese auch visuellen Medien, dann gibt es ganz viele Erfahrungsberichte. Auch unsere LinkedIn-Posts, wie du richtig sagst, Arthur, wenn ich mal was zu dem Thema poste, gerne ja auch mit Daten fundiert und jetzt nicht einfach nur als Meinungspost, dann die Kommentare, das geht ja jedes Mal durch die Decke. Ich kann ja einen Post zum Aufbau von ChatGPT machen und wie das bestenfalls im HR genutzt werden kann und dann kriege ich, obwohl ich große Reichweite habe, irgendwie ein Zehntel, wenn ich ein Zwanzigstel irgendwie der Likes und Interaktionen, wenn ich mal was poste zu Elterndasein und Mutter da sein, dann ganz speziell nochmal und dann auch mit Daten fundiert, kürzlich zu elterlichem Burnout was gepostet und so, es ging durch die Decke sofort und die Erfahrungsberichte darunter, das sind authentische Dinge, ich bin ja froh, dass die Menschen das teilen und wenn sich das dann eben auch noch mit einer großzahligen Studienlage deckt, das ist mir dann immer ganz wichtig, wir können alle in Bubbles leben, wo wir das Gefühl bekommen, dass eine Sache so ist, wie sie zu sein scheint. Und dann ist es immer gut, großzahlige Daten zu schauen. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man in den Meta-Analysen eben auch, wie eben vorhin gesagt, dass MigrantInnen weniger Rückrufe kriegen, Frauen weniger Rückrufe kriegen, wobei sich das in der neuen Meta-Analyse jetzt ein bisschen gedreht hat. Zum ersten Mal seit 2018, 2019 werden Frauen in den meisten Berufen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr diskriminiert, sondern haben tatsächlich sogar einen Vorteil im Sinne von kriegen mehr Rückrufe. Das ist aber ein Durchschnittswert über alle Branchen. Also es mag Branchen und Pockets geben, wo das immer noch sehr gut althergebracht ist. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn das Pendel mal so rumschwingt, nachdem es irgendwie gefühlt Jahrzehnte andersrum war. Also das Kernargument für mich immer, kann man, glaube ich, an guten Beispielen, wie du sie jetzt auch gebracht hast, festmachen. Das eine ist so ein Beispiel, wenn ich wirklich eine ganze Reihe von Frauen im Bekanntenkreis habe, die gerne Teilzeit arbeiten würden und einfach keinen Job finden. Exzellent ausgebildete, absolute Effizienzmaschinen, ja, die müssen aufgrund dessen, wie sie sich ihren Alltag mit ihrem Partner oder Partnerin zusammen aufbauen, die haben einen harten Anschlag, zu Hause zu sein. Die haben keine Zeit für lange Coffee-Chats irgendwo zwischendurch und Zeit verplempern. Die powern an einem halben Tag weg, was andere in einer Woche machen. Das ist wirklich unglaublich. Und die sind auch so stressresistent, weil du bist zu Hause ja so viel emotionaleren Stress gewohnt als auf der Arbeit. Da kann dir doch keiner, da kann sich jeder im Meeting auf links drehen und du guckst dir das an, Kaffee trinken und sagst, ach ja, lass mal hopsen, ist doch egal. Und diese Art von resilienten Personen lassen sich Firmen die ganze Zeit entgehen und zwar systematisch und das ist lächerlich, nur wegen blöder Headcount-Zählung anstatt FTE-Zählung, wo viele Firmen einfach noch irgendwo im vorsinnflutlichen Zeitalter irgendwie hängen geblieben sind, datentechnisch. Das ist das eine. Und das andere, ich mache es immer fest an diesem beliebten Thema Talentpool. Also, wie du gerade sagst, es gibt meistens mehr als eine Bewerbung, ja, auf offene Stellen. Und das bedeutet aber auch, mehr als eine Person landet in, wenn sie zustimmt, in diesem ominösen Talentpool. Und ich habe kürzlich ist mir so ein Spruch eingefallen, der ganz oft zitiert wurde, so, Talentpool ist auch irgendwie der Ort, wo Lebensläufe ersaufen. Ja, also das ist tatsächlich so. Die liegen da rum und es wird überhaupt nicht, jede Sales-Person würde da drauf gucken und sagen, okay, ist das nicht irgendwie dein CRM? Sind das nicht irgendwie deine Sales-Qualified Leads? Willst du damit nicht irgendwas machen? Ich bin, also kurze Rückfrage an euch, ich warte seit 2016 auf eine Rückmeldung von einem großen Automobilhersteller auf meine Bewerbung. Meinte, ich habe den Job.
Ich denke schon.
Ja, sehr gut. Dann werde ich mir schon mal ein neues Auto kaufen. Und das Zweite ist, ich bin auch in deren Talentpool und die einzige E-Mail, die ich jedes Jahr kriege, ist die Bitte um die Verlängerung meiner Datenschutzzustimmung. Das ist die einzige E-Mail, die ich jedes Jahr kriege. Müsst ihr euch mal vorstellen, die könnten mich jedes Jahr mit Content begeistern, regelmäßig von ihren tollen Sachen erzählen, die sie machen mit den Menschen und die sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Und wir müssen nicht davon reden, dass viele deutsche Unternehmen ja tatsächlich auch aufgrund der Mitbestimmung und so weiter ja auch wirklich tatsächlich coole Angebote haben, wenn wir uns mal in der Welt umgucken, ja. Also was wir alle für Benefits hier genießen, ja, im Durchschnitt, ja, das ist brutal gut. Davon wird man in keinster Weise informiert und nichts. Und da sage ich dann, um da den Bogen zu schließen, ich halte das wirklich für eine Art individuelle Berufsarroganz, dass Teile unserer Profession glauben, sie wären nicht von KI ersetzbar. So wie sie heute arbeiten. Es ist also, das macht mich wirklich sprachlos.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ne? Also das geht wirklich rund und hoch und hin und her, wenn du sprichst, Arthur, wenn du sprichst, Daniel, als unser Gast heute hier. Ich kriege da auch echt, also wirklich einfach nur Plack. Ne? Und das ist auch wirklich echt politisch korrekt noch ausgesprochen und ich bin da voll bei dir. Wir sind so, wie wir jetzt Stand heute, Q4 2024 im Recruiting und im HR. Ich mache jetzt mal die ganz große Blase. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann sind wir aber auch zu Recht komplett zu ersetzen, weil dann braucht es das eigentlich auch nicht, ne? Und das wird nie in der Form kommen. Wir werden das in unseren End-30ern, 40ern, wie auch immer, nicht mehr wahrscheinlich komplett erleben, aber wir sind aktuell auf einem Stand, was das angeht, wo die absoluten, und deswegen haben wir uns ja hier heute auch getroffen, wo die absoluten Basics einfach nicht greifen und dann wollen wir halt den letzten fancy Scheiß noch irgendwie draufsetzen, nur um cool zu sein. Das Kartenhaus ist kurz davor, massivst zusammenzubrechen. Ja,
absolut. Ich bin da komplett bei euch. Selbst obwohl ich jemand bin, der nicht so zu so düsteren Prognosen eigentlich neigt. Das ist hier nicht eine düstere Prognose, sondern das ist evidenzbasiert auf Basis dessen, wie Menschen tagtäglich diese Prozesse erleben.
Genau.
Die Prozesse, die wir feiern, die Prozesse, über die berichtet wird, die Prozesse und Abteilungen dahinter, die jährlich Preise bekommen, das sind ja die Top 5%. Das sind ja die, die wir immer wieder rumreichen. Das sind auch immer wieder ähnliche Unternehmen. Das sind auch die, die haben natürlich auch die Power, aus vergangenen Erfolgen dann Budget zu bekommen für neue Erfolge und so weiter. Deswegen ist das auch nicht verwunderlich, dass sich da so eine Spitzenelite von Firmen zusammenfindet, die immer mal ergänzt werden kann durch den ein oder anderen Newcomer, ja. Und ich meine jetzt auch gar nicht zwangsläufig nur Großunternehmen, ne, sondern da sind wirklich Firmen dabei, die auch vielleicht etwas kleiner sind oder sogar sehr kleine Startups und so weiter, die von Anfang an sagen, ey Leute, dieses ganze Ding mit Produkten und Verkaufen und Erfolg und Umsatz und Gewinn nach Steuer, das hängt ja alles davon ab, dass diese Menschen hier Gas geben. Und deshalb müssen wir da mit den Basics von vornherein sinnvoll ansetzen und lasst uns bitte nicht diskutieren, ob ein Developer jetzt ein MacBook kriegen kann oder nicht und ausreichend RAM, damit er irgendeinen Pixar-Film durchanimieren kann, ist doch egal, ja, das zahlt der 10.000 Mal zurück über seine Leistung. Und wenn man dann auch sieht, eignungsdiagnostisch zum Beispiel, was ein Basic sein sollte eigentlich, dass man sinnvoll Personalauswahl valide trifft auf Basis von Daten und dann auch natürlich ergänzt gerne um eine Art von erfahrungsbasierter Einschätzung, ja, um nicht zu sagen Bauchgefühl, weil ich das wirklich nicht gut finde. Aber der Punkt an der Stelle ist für mich immer, wenn ihr euch wirklich mal mit Expertinnen und Experten für Softwareentwicklung unterhaltet, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch, der Unterschied zwischen einem Top-Entwickler, einer Top-Entwicklerin und einem Durchschnittsentwickler, was die entwickeln, welche Art von Qualität, von Code, von App, von allem drum und dran, was da hinten anhängt, der ist so immens, dass sich dieser Euro und diese vielen Euros auch lohnen, solche Leute zu rekrutieren. Und die Diskussion, die wir da führen müssen, die wir auch selbst verschuldet haben, weil wir halt einfach nicht vernünftig performen, als Disziplin, sage ich jetzt mal, ja. Das ist für mich das ist für mich der Kernpunkt, an dem es krankt. Und wenn wir darüber sprechen, ob KI HR oder Recruiting oder RecruiterInnen ersetzen kann, dann müssen wir über die breite Masse reden und nicht über die Top 5%. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die ihren Job auch weiterhin geil machen, nur eben noch geiler, weil sie KI nutzen können, auch die Kohle dafür haben, KI einzusetzen und so weiter. Die rennen Kreise um die anderen Unternehmen und da fragen sich alle anderen, sag mal, wie machen die denn das? Während das Durchschnittsunternehmen da draußen, mit gesprochen jetzt Durchschnitt HR-Qualität, Recruiting-Qualität, also das wird auf jeden Fall ersetzt werden
mit KI. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass diese Durchschnitts-Recruiting-Prozesse, Aufgaben von der KI sogar besser gemacht werden und besser Commitment erzeugen, weil auf der Gegenseite Fachbereiche sitzen, die dann eher in der KI hören als dem Menschen, zuhören als dem Menschen, weil die das Vertrauen auch verloren haben in das, was wirklich der Mehrwert wäre von den Recruiting-Abteilungen, dass die wirklich etwas tun, was dem hilft, was deren Problem löst, was die Wertschöpfung auch betrifft, weil darüber reden wir aus HR-Sicht ja häufig gar nicht.
Es gibt erste Studien auch, Arthur, wenn ich da einhaken darf, weil
gerne.
Es gibt erste Studien, die ja auch zeigen, dass Menschen mittlerweile gar nicht mehr so gut unterscheiden können, ob ein Output von einer generativen KI zum Beispiel erzeugt wurde oder von einem Menschen. Also jetzt gerade, ich habe eine Studie im Kopf gerade, die ich jetzt letzte Woche gelesen habe. Da wurden Menschen eben gefragt, zu sagen, ist das KI generiert oder nicht? Und jetzt geht's nicht um Bilder, sondern auch Texte und so weiter und so fort. Und 54% der Fälle waren so, dass die Menschen fälschlicherweise gesagt haben, es war ein Mensch, der das erzeugt hat. Ja, also in über der Hälfte der Fälle hat ein Mensch einen Output für menschlichen Output gehalten, der tatsächlich ein KI-Output war. So, und wenn wir jetzt darüber reden, was man mit diesem Output meint, dann kann man das ganz einfach zusammenfassen. Talent Attraction ist zu großen Teilen Kommunikation. Hiring Talent ist auch zu großen Teilen Kommunikation. Talente onboarden ist zu großen Teilen Kommunikation. Sie engagiert halten ist zu großen Teilen Kommunikation. All diese Dinge sind zu großen Teilen Kommunikation, nonverbal, verbal, bildlich, etc. Ja, bis hin zu Direct Messages, E-Mails, Outreach, Employer Branding Kampagnen etc. Das ist zu großen Teilen Kommunikation und Storytelling.
Ja.
Diese Revolution mit dieser generativen KI ist deswegen so eindrucksvoll und wird deswegen solche Spuren hinterlassen, weil sie im Grunde Kommunikation auf Steroiden ist. Sie ist nicht exzellente Kommunikation. Sie ist nicht, oh, ich gebe da kurz einen Prompt ein und krieg was ich direkt copy-pasten kann, Kommunikation. Aber sie ist durchschnittlich gute Kommunikation, die ein Affe bedienen kann. Das ist wirklich völlig abgefahren. Das heißt, ein Nicht-HR-Profi kann hergehen und sagen, pass mal auf, folgende Situation, wir sind ein diverses Team in mehreren Ländern, wir sehen uns kaum, wir haben monatlich so und so viele neue Kolleginnen und Kollegen, mach mir doch mal für dieses hybride Setting einen Onboarding-Plan für die ersten 100 Tage, beginnen 4 Wochen vor der Einstellung mit verschiedenen Maßnahmen, die möglichst kreativ irgendwie genau dieses Problem adressieren, dass Menschen sich nicht in Person sehen, aber trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln sollen. So, ihr könnt auf Pause drücken, das Ding abtippen, das ist ein Prompt. Macht das, packt das in KI rein und dann seht mal, was rauskommt. Der stellt euch dann ein paar Rückfragen und am Ende habt ihr so einen 100-Tage-Plan, wo andere sonst irgendwie eine Beratung beauftragt hätten oder sowas. Das habt ihr in 50 Minuten, habt ihr das von vorne bis hinten fertig. Und jetzt kommt HR dann daher und sagt, ja, aber da müssen doch die Profis ran. Ja, was hättest du besser gemacht? Nimm mal diesen Plan und sag mir konkret, was du besser gemacht hättest als diesen Plan. Ja, bin ich auf die Antwort gespannt.
Voll. Ach, da, also, ich bin da ganz dabei. Ich formuliere das mal krass auf die Art und Weise, wie wir häufig, ich nehme jetzt mal Talented Acquisition und Recruiting rein, weil da kenne ich mich am meisten aus, machen wir viele Dinge, die dafür sorgen, dass wir uns selber abschaffen. Das ist de facto so, das ist nicht bei allen so, wie du sagst, das muss nicht auch bei allen großen oder kleinen Firmen so sein, aber in der Breite ist es so eine frustrierende Erfahrung, dass du eigentlich durch Minimalmaßnahmen sehr viel besser machen kannst, wenn du darüber nachdenkst. Und da kann KI tatsächlich eine Hilfe sein. Du musst die nur richtig nutzen können. Du musst die richtigen Fragen stellen, weil eine KI ist, glaube ich, per se erstmal dumm, weil die weiß eigentlich nichts. Die muss nur verstehen, was sie dir wissen soll. Und dann kriegst du es hin. Und das ist schon der Unterschied. Du sagst, ein Prompt macht da keine Lösung. Aber das sinnvoll zu nutzen macht den Unterschied. Ich würde vielleicht zu einem Abschluss auch, weil wir waren jetzt auch, ich sag mal, sehr provokant, aber auch positiv, was KI angeht. Was sind aus deiner Sicht in den Bereichen im Recruiting, Talent Acquisition auch Gefahren? Weil es klingt jetzt, wenn man jetzt uns so zuhört, hey, wir werden abgeschafft, aber es ist ja noch nicht alles super, sag ich mal, da draußen. Wo sollte man drauf aufpassen? Weil wenn jetzt morgen einer sagt, ja, dann fange ich an, so einen Kommunikationsplan loszutreten oder mir ein Auswahlverfahren aufzusetzen oder mit ChatGPT. Ja. Worauf sollte man achten? Was darf man nicht vergessen? Weil KI kann nicht alles. Ja.
Nee, absolut. Es kann sogar viele Dinge nicht. Das heißt aber nicht, dass eben, wie wir gerade diskutiert haben, die Menschen ja auch viele Dinge nicht können. Und das wird eben oft vergessen. Unser Wissen ist auch immer, unser Nichtwissen ist immer größer als unser Wissen bei jedem Menschen. Und genauso ist das bei einer KI auch. Die wirklichen Gefahren, die da entstehen, ist, dass man sich jetzt wieder aufgrund von Unwissenheit, das möchte ich wirklich explizit festhalten, weil man sich wieder nicht auch in eurem Sinne mit den Basics dieser Technologie befasst, wieder vorschnell auf diese Technologie verlässt. Das haben wir jetzt schon die letzten 2 Jahrzehnte mit jeder Technologie gemacht, die daherkam. Ja, haben wir vorschnell gesagt, oh, wir müssen jetzt alle ins Metaversum. Ohne die Technologie verstanden zu haben dahinter und tatsächlich verstanden zu haben, was kann denn diese Technologie für uns tatsächlich langfristig leisten? Oder dieses Ganze rund um Blockchain, wo dann alle sagen, wir brauchen jetzt Blockchain. Das Gros unserer HR-Kolleginnen und Kollegen in unserer Disziplin, sage ich jetzt mal, aber die Technologie im Kern nicht verstanden hat und deswegen gar nicht weiß, was sind eigentlich wirklich gangbare Use Cases. Und genauso ist es jetzt auch, wenn man die Technologie nicht versteht, wenn man nicht versteht, dass zum Beispiel generative KI-Systeme, insbesondere die Texterzeugenden, die wir alle so häufig nutzen, im Grunde autocomplete auf Steroiden sind. Also das ist wirklich das, was das technisch macht. Es nimmt deine Worte, es zerstückelt die in Silben. Diese Silben heißen Tokens, die sind auch nicht exakt Silben wie im Deutschunterricht. Dann wird das in eine Maschine reingepackt, das verarbeitet diese Silbenkombination und sagt dir dann, welche Silbenkombination als sinnvollste oder wahrscheinlich zufriedenstellendste Antwort auf deinen Input dabei rauskommt. Und das ist dann das, was es dir zurückschießt. Das weiß nicht, was es da tut. Das schießt die wahrscheinlich erfolgreichste, wahrscheinlich zufriedenstellendste Silbenkombination zurück. Das macht das. Wie Autocomplete bei euch am Handy. Wenn ihr anfangt zu tippen und da oben immer irgendwelche Worte vorschlägt. Das macht das nur unglaublich schnell und ist an unglaublich vielen Daten trainiert, weshalb uns das so menschlich vorkommt. Und genau in diesem Statement fassen sich eigentlich alle Gefahren zusammen, die man verstanden haben muss. Das kann zum Beispiel deswegen mit bestimmten Dingen nicht gut umgehen. Mathematik ist so eine Sache. Die kann das nicht, weil diese mathematischen Gleichungen werden in Silben zerlegt und eine Dezimalzahl in Silben zu zerlegen ist halt super fehleranfällig, wenn aus einer 9,11735 halt irgendwie eine 9.1173 als einzelne Silben werden, die irgendwo zusammengeschmissen werden und dann eine Antwort rauskommen soll, dann ist das mathematisch einfach unheimlich schwierig, anders als bei einem Wort, wo die einzelnen Silben halt nur in bestimmten Kombinationen vorkommen. Bei Zahlen können das halt beliebig viele Kombinationen dann sein. Das sind so Punkte, weshalb diese Dinge sich vertun können. Die große Gefahr ist jetzt, die Modelle sind darauf trainiert, dir zu gefallen als Nutzer, als Nutzerin. Das heißt, die denken sich auch Sachen aus, wenn sie nichts in ihrem Wissen gefunden haben, das eine sinnvolle Antwort war. Ja? Weil sie wollen dich zufriedenstellen, sie wollen dich glücklich machen und deswegen denken sie sich was aus. Das nennen Techniker dann Halluzination. Und dann sind es komplett frei erfundene Fakten, die da zurückgeschossen werden. Ja? Das ist das eine. Weitere Probleme sind natürlich, naja, die Dinger liegen auf irgendwelchen Servern in irgendwelchen Ländern. Ob ich jetzt personenbezogene Daten da hochladen wollen würde ohne Consent von zum Beispiel, wir sind im Recruiting-Kontext von Bewerbenden, nein, kann ich ganz klar sagen, würde ich nicht mal die Frage stellen, sondern nein, sollte man nicht tun, weil man lädt in dem Moment personenbezogene Daten auf einen Server, wo man vielleicht weiß, wo der steht, aber definitiv keinen Consent von irgendwem hatte, das zu tun. Deswegen ist das sehr wichtig, sowas nicht zu machen. Das Ding kann diskriminieren, weil es hat leider an den Daten des Internets gelernt und ich wiederhole immer wieder, egal wo ich gefragt werde, dass das kein Ort der Liebe ist und deswegen hat das Ding das Potenzial zu diskriminieren. Ihr könnt das ganz einfach testen. Lasst euch mal eine Stellenausschreibung von ChatGPT generieren. Aber bei der Prompt-Aufforderung sagt, dass diese Stellenausschreibung speziell sich an junge Menschen richten soll, von der Zielgruppe her. Dann werdet ihr ganz viele AGG-Verstöße in der Stellenausschreibung haben, weil ihr in den meisten Fällen dann sowas habt, wir suchen junge Menschen, steht dann irgendwo da drin. Ja, also jetzt sehr plakativ, das mag vielleicht versteckter da drin stehen, aber das ist ja sofort ein Problem. Ja, da kann man ja sofort verklagt werden wegen Altersdiskriminierung und so weiter und so fort. Ja, das zeigt einfach, wie schnell das gehen kann. Die London School of Economics hat ein tolles, jemand von der London School of Economics, die Forscherin heißt Kahn, hat ein tolles Experiment gemacht. Sie hat ChatGPT hypothetische Performance-Beurteilungsaufgaben gegeben und hat einfach gesagt, bitte beurteile die Leistung von dieser Person, von dieser Person, von dieser Person, von dieser Person. Die Lebensläufe und Leistungsprofile dieser Person waren identisch, nur der Name war einmal männlich und weiblich. Mhm. Joe und Jane oder John und Jane oder sowas. Über alle Tests hinweg hat die Frau immer ein mittelmäßig bekommen und der Mann immer ein exceeds expectations. Also ist ein klarer Bias drin aufgrund der Daten, die es irgendwo trainiert worden ist. Wir wissen ja auch nicht, mit welchen Daten es trainiert worden ist. Es kann ja sogar hypothetische Beispieldaten aus Blogartikeln zu Diskriminierung gewesen sein, mit denen es die explizit solche Beispiele gemacht haben, um zu zeigen, wie Diskriminierung aussehen würde, nicht mal im KI-Kontext. Ja. Und dann hat es das gelernt und gibt das jetzt zurück. Das heißt, man muss jedes Mal einen Human-in-the-Loop-Approach fahren, wenn man KI nutzt. Und ich rede nicht nur von generativer KI. Jedes KI-System muss überwacht werden und braucht ein sauberes Monitoring. Meine klare Empfehlung wäre tatsächlich, dass man sogar sowas wie diese Forscherin auch bei sich in der Firma umsetzt, indem man hypothetische Lebensläufe, wenn man jetzt im Recruiting eine KI nutzt, hypothetische Lebensläufe in das von mir aus Sandbox-System dieses Tools regelmäßig reinlädt und dann guckt, spuckt das System für die Frauen der hypothetischen Lebensläufe andere Ergebnisse, schlechtere Ergebnisse aus als für die Männer zum Beispiel. Oder auch nach anderen Segmenten, ja, kann man es ja auch segmentieren. Und das kann man sich systematisch ausgeben lassen. Das ist wirklich eine Gefahr. Die Allergrößte Gefahr zum Abschluss vielleicht sehe ich tatsächlich aber darin, dass wir die Technologie so missverstehen, dass wir sie weiterhin für Magic halten, für irgendwas, was uns von irgendeiner höheren Power gegeben wurde, das ein Geschenk zur irgendwie Erlangung von Produktivität und Effektivität, ja, und uns dann so darauf verlassen, dass wir diese Technologie missverstehen und sie deswegen an Stellen, wo wir sie eigentlich gebrauchen könnten, ad acta legen und nicht benutzen oder an den falschen Stellen, wo sie eigentlich unbrauchbar ist, benutzen. Und auch da kann ich konkrete Beispiele machen. Zum Beispiel wird sie sehr häufig jetzt als Google 2.0 eingesetzt für irgendwelche Suchen innerhalb, aber auch außerhalb von Unternehmen. Und Sprachmodelle sind halt nicht besonders darauf trainiert, besonders gute Suchalgorithmen zu sein. Dafür gibt es Suchalgorithmen. Das ist eine eigene Klasse von Algorithmen. Wir kennen sie alle aus Suchzeilen, ja, die wir seit Jahrzehnten benutzen. Und die machen das deutlich besser, Dinge zu finden, auch korrekte Dinge zu finden. LLMs oder Large Language Models, große Sprachmodelle, sind nicht so perfekt darin, das zu tun. Und damit haben sie ein Riesenproblem, wenn man sie nur für die Suche einsetzt. Zum Beispiel für die Verarbeitung von ganz vielen Dokumenten, damit dann Menschen mit diesen Dokumenten chatten können, ja, und Policies und so weiter und so fort, dann haut dir das Ding halt gerne mal raus, dass du 5 Wochen vor deiner Niederkunft die Elternzeit anmelden musst, weil es vielleicht sich ein bisschen verlesen hat irgendwo, ja, und das ist halt ein Problem. Aber die, und da nutzen wir sie aber im Moment ständig, ja, im HR, aber dort, wo man sie eigentlich nutzen könnte, nämlich zur Co-Creation, zur kreativen Co-Kreation von Content im Employer Branding, für Kampagnen, für Konzepte, für solche Dinge wie diese Onboarding-Pläne, dafür ist diese Technologie wie geschaffen. Ja, aber da nutzen wir sie nicht, weil wir irgendwie vielleicht ja auch Angst haben, dass sie uns doch ersetzen kann.
Schön, sehr schön. Daniel, das war eine umfassende Antwort. Was mir besonders gefallen hat bei der Erklärung, wie das LLM funktioniert, nämlich Silben aufteilen, Tokens, daraus möglichst relevante, harmonische und dir gefallen wollende Texte draus bilden. Da muss ich dann denken, erklärst du gerade die ChatGPT oder erklärst du HR-Funktion? Ich war mir nicht sicher.
Das ist korrekt. Sehr gut. Das ist eine schöne Analogie.
Ja, weil es fühlte sich so an und mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten den ganzen Tag darüber reden. Ich merke einfach, dass du zum einen sehr passioniert damit bist. Was können Menschen, die uns heute zugehört haben, morgen anders machen? Was gebe ich denen als Basics mit, wenn ich jetzt hier einfach mal zugehört habe? Für mich, denkt an die Grundlagen. Gebt die Menschlichkeit, die ja so wichtig ist im Recruiting, im Employer Branding, im Talent Acquisition, auch tatsächlich zurück, indem ihr euch überlegt, was würde ich eigentlich wollen, wie ich behandelt werde. Weil wenn ihr das nicht macht, kann es die KI am Ende doch tatsächlich besser. Weil nur indem ihr Bewerbungen ernst nehmt und Interaktion startet, gut an den Grundlagen arbeitet, werdet ihr euch abheben von der KI. Sonst werden wir alle hier ersetzt, weil das, was da draußen ist, wie Recruiting funktioniert, und ich fasse das jetzt mal wirklich krass zusammen, ist 100%ig ersetzbar, weil es so unterdurchschnittlich bearbeitet wird, dass es hier keinen Menschen bräuchte. Das ist einfach so. Wer es anders
für mich
hat sich lange nicht mehr beworben.
Ja, du hast absolut recht. Für mich ist der Hauptpunkt, arbeitet an, als Individuum jetzt, arbeitet an eurer Authentizität und Transparenz. Das sind Dinge, die euch dann gemeinsam mit KI-Lösungen von allen anderen Recruiterinnen und Recruitern da draußen nachhaltig abheben werden. Ich habe heute noch Kontakt mit Recruiterinnen und Recruitern, die irgendwann mal versucht haben, mich, oder entweder ich habe versucht, in deren Unternehmen zu kommen, oder die haben versucht, mich in deren Unternehmen zu locken als Active Sourcing. Und ich habe heute noch mit 1-2 Recruiterinnen regelmäßigen Kontakt über gar nicht Arbeitsthemen, weil einer zum Beispiel ist Dubstep-DJ und ich höre selbst keinen Dubstep, ist auch nicht mein Interesse, so, ich höre völlig andere Musik, aber er schickt mir ab und zu mal die Sachen, die er gemacht hat, und dann höre ich mir das an und dann spreche ich mit ihm drüber und so ein bisschen, einfach weil wir so eine Art menschliche Connection während des Recruiting aufgebaut haben, die dann nichts mit dem konkreten Job und der konkreten Firma zu tun hat. Aber dieser Typ ist für mich so ein Recruiting-Superstar wirklich, die Art und Weise, wie der eine menschliche Verbindung aufgebaut hat, wie, wenn der was gesagt hat, dann hat er das auch gemacht. Wenn der gesagt hat, ich melde mich bis Freitag, dann hat er sich auch bis Freitag gemeldet. das war, da gab es keine zwei Meinungen. Ja, da gab es kein Abrutschen oder Verrutschen. Einfach so eine Klarheit, so eine Zuverlässigkeit, so eine einfache Neigung. Please follow up. Mach, was du tust, sei transparent und sei authentisch. Und die Teams, die das dann auch auf die Teamebene gehoben kriegen, die Firmen, die authentisch kommunizieren können, was man bei ihnen bekommt, wenn man arbeitet, und was aber auch nicht, ja, die werden mit Hilfe von KI dann wirklich Kreise um die anderen laufen, weil die anderen werden immer noch versuchen, KI zu nutzen, um irgendeine schöne Story, um eine hässliche Realität zu bauen, ja, nur damit möglichst viele sich bewerben und dann was in den ersten 100 Tagen enttäuscht werden. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, aber lasst die das ruhig nicht checken, versucht ihr das zu checken und dann seid ihr wirklich nachhaltig wettbewerbsbevorteilt in dieser ganzen Profession. Wenn ihr das gerafft habt, dann gucken euch die anderen immer nur an, so, hey, wie machen die das so? Und ja, die sind einfach ehrlich, authentisch und transparent. That's it.
Schön. Ja. Perfekt. Inhaltlich perfekter Schlusspunkt für unsere heutige Folge, finde ich. Danke, Daniel. Das war für mich ein schöner Talk heute. Sehr, sehr spannende Themen dabei und auch eigentlich viel, viel Ehrlichkeit, was da draußen los ist. An euch HörerInnen da draußen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify, Apple und den anderen gängigen Podcast-Formaten, die es so gibt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch direkt. Wir hinterlassen in den Shownotes wie immer unsere Kontaktdaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, danke dir für deine Zeit. Ich wünsche euch beiden, Stefan und dir, einen wundervollen Resttag.
Dito,
danke
gleichfalls.
Euch ebenso. Ciao, danke.
Danke, Daniel. Ciao, ciao.